Im Südosten der Ukraine befindet sich am Ufer eines Stausees der derzeit wahrscheinlich gefährlichste Ort in Europa, das Atomkraftwerk Saporischschja. Es ist das größte Kernkraftwerk Europas und es ist seit März von den russischen Streitkräften besetzt. Wir waren in der Region unterwegs und wir haben mit Menschen darüber gesprochen, wie groß die Gefahr ist, dass in Saporischschja etwas Schlimmes geschieht.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NAZ.
Hallo, willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts So fühlt sich Krieg an. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Jan Jessen, Politikchef der Neue Ruhr und Neu-Rhein-Zeitung und ich berichte seit Jahren für die Funke Mediengruppe aus Kriegsgebieten. Aus dem Irak, aus Afghanistan, aus Syrien und jetzt aus der Ukraine, die ich seit dem Kriegsbeginn im Februar immer wieder bereist habe. Für unseren Podcast sammle ich vor Ort Stimmen von Menschen, die vom Krieg betroffen sind. Menschen, die Angehörige verloren haben, denen Häuser zerstört wurden oder die fliehen mussten. Menschen, die Nächte im Keller verbringen müssen oder Menschen, die kämpfen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns kostenlos bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder dort, wo ihr uns gerade zuhört. In der heutigen Folge lernt ihr Dmytro Orlov und Petru Kotin kennen. Orlov ist der Bürgermeister der Stadt Energodar. Diese Stadt liegt direkt neben dem Atomkraftwerk Saporischschja. Kotin ist der Präsident von Energoatom. Das ist die staatliche Betreibergesellschaft der ukrainischen Atomkraftwerke. Die beiden berichten über die Situation in dem Kraftwerk und darüber, wie die Besatzer mit den ukrainischen Beschäftigten umgehen. Ich spreche außerdem mit Heinz Smittal. Smittal arbeitet bei der Umweltschutzorganisation Greenpeace und ist ein ausgewiesener Experte für die Sicherheit von Atomkraftwerken. Anfang September waren wir wieder in der Ukraine unterwegs. Wir, das sind in dem Fall André Hirz, ein Fotograf der Funke Mediengruppe, Nikolai, unser Fahrer und Mitya, unser Übersetzer. Am Anfang der Reise hatten wir versucht, in Mykolaiv an die Front zu kommen. Da lief gerade der Anfang der Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte. Und deswegen waren wir, wie gesagt, in Mykolaiv, hatten da eine sehr intensive Nacht. Es sind also massiv Raketen eingeschlagen, russische. Und insofern haben wir die Nacht dann, bevor wir weitergefahren sind, im Korridor unseres Hotels verbracht, um geschützt zu sein. Den Luftschutzkeller konnten wir nicht gehen, weil es einfach zu knapp war von der Zeit. Naja, und dann war die Fahrt natürlich, als wir dann nach Saporischschja weitergefahren sind, schon etwas angespannt, die Stimmung im Auto. Und Saporischschja ist ungefähr 5 Stunden Autofahrt entfernt von Mykolaiv. Das ist dann Richtung Nordosten. Und wir wollten nach Saporischschja, weil dort eben das größte Atomkraftwerk Europas steht. Was wir wussten, bevor wir uns auf den Weg gemacht haben, ist, dass Saporischschja, dieses Atomkraftwerk, schon besetzt ist von den russischen Streitkräften seit Anfang März, dass dort in der Umgebung heftig gekämpft wird und dass die Gefahr groß ist, dass es da zu einer nuklearen Katastrophe kommt. Aber wir, wie gesagt, wollten uns das nochmal aus der Nähe anschauen und haben uns deswegen auf den Weg dorthin gemacht. Saporischschja selbst, wenn man dorthin kommt, ist eine Stadt, die an das Ruhrgebiet in früheren Jahren erinnert, als dort die Kohle und der Stahl noch die größten Arbeitgeber waren. Am Stadtrand sieht man riesen Abraumhallen. Die Einheimischen sprechen vom sogenannten Schwarzen Berg und auch in der Nähe gibt es ein riesengroßes und monströses Stahlwerk, das dort vor sich hin qualmt. Und in der Stadt selbst gab es allerdings kaum Anzeichen von Krieg. Also die Restaurants waren einigermaßen voll, die Cafés waren voll. Es führt eine riesige, breite, 6-spurige Straße durch die Stadt und die war eigentlich ganz gut befahren. Also insofern hatte man auf den ersten Blick den Eindruck, da ist eigentlich gar nicht so viel. Allerdings ist Saporischschja eben die Stadt, in der Nähe das Atomkraftwerk liegt, das gleichnamige. Das ist ungefähr 1 Stunde Autofahrt entfernt. Weiter Richtung Süden und liegt an einem großen Stausee. Aber wir haben erstmal in Saporischschja selbst recherchiert. Und da haben wir Dmytro Orlov getroffen. Orlov ist der Bürgermeister der Stadt Energodar. Und Energodar liegt direkt neben dem Atomkraftwerk. Energodar bedeutet Geschenk der Energie, übersetzt, gerade vor dem Hintergrund, dass das Atomkraftwerk so gefährdet ist, ein bisschen zynisch fast schon. Aber Energodar ist eben in den 70er Jahren gebaut worden. Damals gab es noch ein fossiles Kraftwerk in der Nähe. Und Energodar ist gebaut worden, damit Menschen, die dort beschäftigt sind, irgendwo unterkommen. Jetzt arbeitete ein Großteil der Bevölkerung von Energodar in dem Kraftwerk. In Friedenszeiten waren das 11.000 Menschen. In Energodar leben 30.000. Also man kann sich ungefähr vorstellen, dass nahezu jeder eben da auf diesem Kraftwerk gearbeitet hat. Aktuell sind es noch ungefähr 1.000 Menschen, die dort arbeiten. Orlov, wie gesagt, der Bürgermeister der Stadt Energodar, den haben wir getroffen in Saporischschja. Seine Stadt ist direkt neben dem AKW, ist eben unter russischer Einflusssphäre und deswegen lebt er sozusagen jetzt gerade und arbeitet gerade im Exil, eine Stunde weiter entfernt von Energodar. Und wir haben ihn getroffen in einem alten Bürogebäude, ein bisschen heruntergekommen, und in diesem Bürogebäude haben sie eine Registrierungs- und eine Hilfsstelle, Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge aus Energodar eingerichtet. Also wenn man in das Gebäude reinkommt, sieht man dort nicht nur die ukrainische Fahne, sondern auch die Fahne der Stadt Energodar. Und Orlov ist ein etwas kleinerer Mensch mit Glatze, mit wattierter Jacke, Pulli und Jeans. Auf den ersten Blick also jetzt nicht gerade Bürgermeister-like, aber so ist es jetzt aktuell mit allen Offiziellen in der Ukraine. Alle laufen so ein bisschen im Kriegsschick, leger und lässig durch die Gegend. Und so war das eben auch mit Orlov. Und ich habe ihn dann erstmal gefragt, wie die Situation in seiner Stadt ist.
Die Situation ist generell schwierig, sagen wir mal so.
Sagen wir, die jetzige Situation ist schwierig. Die Stadt ist seit 6 Monaten besetzt, seit dem 4. März. Etwa 4 Monate gab es keine aktiven Kämpfe der Besatzer in der Stadt und auf dem Gelände des Kernkraftwerks. Jetzt hat sich die Situation geändert. Praktisch jeden Tag und jede Nacht in den letzten 2 Monaten gibt es ständigen Beschuss. Beschuss aus dem an die Stadt angrenzenden Gebiet. Die Infrastruktur ist schon beschädigt, was auch schon zum Stromausfall in der gesamten Stadt geführt hat. Mehrmals hatte die Stadt keine Wasserversorgung. Es gibt auch zivile Infrastruktur, die zerstört wurde. Wohngebäude, Krankenhäuser und Kindergärten wurden durch Mörserbeschuss der Besatzer beschädigt. Und leider gibt es auch Tote und Verwundete in der Zivilbevölkerung. Ziemlich viele.
Wie gesagt, das Interview, was ich mit Orlov geführt habe, das war Anfang September. Auch 2 Wochen später, jetzt wo wir diesen Podcast aufnehmen, hat sich an der Situation im Prinzip nichts verändert. Ein großes Problem ist eben, dass in diesem Kraftwerk oder um das Kraftwerk herum gekämpft wird. Das hat der Bürgermeister ja schon angedeutet, dass das geschieht. Und das ist eben auch das, was das Ganze so problematisch macht. Ich habe ja auch schon gesagt, dass ungefähr noch 1.000 Leute auf diesem Kraftwerk arbeiten. Man wundert sich natürlich, warum arbeiten Ukrainerinnen und Ukrainer dort weiter, obwohl es da erstens so gefährlich ist und das Ganze eben auch unter russischer Kontrolle ist. Und das hat mir Orlov erklärt.
Was die ganze Situation angeht, die jetzt schon seit mehr als 6 Monaten andauert, bin ich beeindruckt von dem Mut der Arbeiter und generell der Bewohner von Energodar, die immer noch unter Besatzung stehen. Denn jeder weiß, dass die Ausbildung eines Kernkraftwerkspezialisten ein ziemlich schwieriger und mühsamer Prozess ist. Zum Beispiel Leiter eines Kernkraftwerkblocks müssen 16 Jahre lang ausgebildet werden. Er bekommt ein Gehalt rein für die Ausbildung. All diese Spezialisten sind rar. Ihre Zahl im Land ist generell begrenzt und es gibt niemanden, der sie schnell ersetzen könnte. Außerdem gibt es eine Exklusivlizenz für die Kontrolle genau dieser Reaktoranlage, die sich auf den ersten und sechsten Block bezieht. Obwohl die Reaktorspezialisten direkt von ihren Arbeitsplätzen entführt werden, in Folterkammern geschmissen werden, obwohl ständig auf sie geschossen wird, es gab immer wieder Brände, sowohl im Kraftwerk als auch in der Stadt, sind sie sich ihrer Verantwortung bewusst. Sie bringen ihre Familien und Kinder an einen sicheren Ort, nach Saporischschja oder in andere Kernkraftwerke oder in andere Städte, die unter der Kontrolle der ukrainischen Streitkräfte stehen, und kehren nach Enerhodar zurück, um die Strahlen- und Nuklearsicherheit zu gewährleisten, was wahrscheinlich nicht nur für die Ukraine, sondern für ganz Europa und die ganze Welt wichtig ist. Sie erfüllen ihre offiziellen Aufgaben sehr professionell, obwohl das Kernkraftwerk, die Kernkraftwerksblöcke und die Freileitungen ständig unter Beschuss stehen und abgestaltet werden. Die Situation ist ziemlich kompliziert. Beeindruckt bin ich auch von den Lehrern, die weiter ihre offiziellen Pflichten erfüllen und die Kinder weiter nach den ukrainischen Lehrprogrammen unterrichten, obwohl auch die von den Besatzern in Folterkammern gebracht werden. Das gilt auch für alle anderen, die Freiwilligen, die ständig verfolgt werden. Das alles ist sehr beeindruckend. Trotz des großen Drucks, den die Besatzer dort ausüben, arbeiten sie weiter.
Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man davon spricht, es wird auf dem oder um das Atomkraftwerk gekämpft. Dieses Atomkraftwerk, das Gelände ist riesengroß, es sind also zig Hektar. Da wird natürlich jetzt nicht direkt an den Reaktoren gekämpft und geschossen, da fliegen keine Raketen in die Reaktoren rein. Das große Problem ist, dass in der Umgebung viel passiert und insbesondere, dass das Atomkraftwerk vom ukrainischen Netz abgetrennt worden ist, weil einfach die ganzen Hochspannungsleitungen, die von diesem Atomkraftwerk wegführen und gewisse Transformationsstationen kaputt gemacht worden sind durch die Kämpfe. Und das ist eben das Riesenproblem. Und einer, der uns das ein bisschen erklärt hat, was da theoretisch passieren könnte, war ein Mensch, den uns Orlov, also der Bürgermeister von Enerhodar, vermittelt hat. Das war ein Mann, den wir nur treffen konnten unter der Zusicherung, dass wir ihn komplett anonym behandeln. Denn er arbeitet immer noch auf diesem Kraftwerk, er ist ein Ingenieur. Und wir haben ihn an einem Ort getroffen, den wir leider nicht nennen können, und haben aber tatsächlich face-to-face mit ihm geredet. Und der hat uns eben auch erzählt, was da aktuell passiert. Also unter welchem enorm psychologischen Druck die dort Arbeitenden stehen. Er hat uns also gesagt, jeden Tag, wenn man zur Arbeit kommt, muss man quasi durch die Reihen der russischen Soldaten durch. Es sollen ungefähr 500-600 dort stationiert sein und eben nicht nur Soldaten, sondern auch Grad Mehrfachraketenwerfer und Haubitzen, mit denen die Russen, so sagt er, immer wieder auch die Umgebung behaken und beschießen. Und er sagt auch, dass die Russen immer wieder Leute herausziehen würden. Also dass immer wieder überprüft würde, sind das möglicherweise Menschen, die pro-ukrainisch ausgerichtet sind. Und wenn der Verdacht besteht, dass das so ist, dann seien also schon Leute verhaftet worden. Es seien Leute tagelang oder wochenlang verschwunden. Es gäbe auch Berichte über Folter. Und er hat ganz eindeutig gesagt, also wenn die Leute zurückkommen, dann sind sie ganz, ganz still und eingeschüchtert. Und wenn man sie fragt, was ist denn passiert, sagen sie, frag besser nicht, du möchtest das alles nicht hören. Man kann natürlich solche Aussagen nicht überprüfen. Man muss einfach einem gewissen journalistischen Bauchgefühl darauf vertrauen. Ist das jemand, der glaubwürdig ist oder nicht? Und tatsächlich gibt es auch etliche unterschiedliche Quellen, die davon berichten, ob das jetzt genau 200 Leute sind, die dort bislang verhaftet worden sind, ob es da oder wie viele Leute da möglicherweise gefoltert oder gar getötet worden sind. Das kann man bislang nicht genau sagen, aber wie gesagt, es gibt unterschiedliche Quellen, die davon sprechen. Der Mann, mit dem wir da gesprochen hatten, wirkte ganz, ganz nüchtern und keineswegs jetzt wie ein Propagandist. Also insofern scheint da zumindest irgendetwas dran zu sein an diesen Geschichten. Während wir diesen Podcast aufnehmen, Mitte September, sind alle 6 Reaktorblöcke von Saporischschja heruntergefahren. Das Problem ist, ein Atomkraftwerk kannst du eben nicht ausschalten mit der Lampe an, aus und alles ist gut, und die Glühbirne wird kalt sofort, sondern du musst eben gucken, dass die Brennstäbe weitergekühlt werden. Sonst, das hat uns dieser Ingenieur, mit dem wir gesprochen haben, eben auch relativ nüchtern erklärt, er sagte, dann verdampft eben das Wasser, was eigentlich zur Kühlung gebraucht wird. Sobald dieser Kühlkreislauf nicht mehr weiterläuft, dann entsteht irgendwann eben Wasserstoff. Wasserstoff wirkt wie eine Bombe und dann, sagt er, haben wir einfach das Szenario Fukushima. Aktuell, wie gesagt, nochmal Mitte September, wo wir diesen Podcast aufnehmen, führt eine Reserveleitung zum Atomkraftwerk und versorgt das Atomkraftwerk selbst mit Strom. Der Strom wird gebraucht, damit die Kühlung weiterläuft. Wenn diese Reserveleitung allerdings nicht mehr arbeitet, dann gibt es ein Problem.
There will be startup of all diesel generators on site.
Die gesamten Dieselgeneratoren auf dem Gelände müssten gestartet werden. Die treiben dann die Pumpen an, um den gesamten Reaktor zu kühlen. Es ist eine sehr gefährliche Situation und nur ein Schritt entfernt vom großen Notfall.
Wer das da gerade gesagt hat, das ist Petro Kotin, der Präsident von Energoatom, der Betreibergesellschaft des Atomkraftwerks. Ihn haben wir mit Mühe und Not, das war sehr, sehr kompliziert. Unser Fixer Mitya hat sehr viel rumtelefoniert und sehr viel Textnachrichten geschrieben, aber am Ende hat es dann geklappt. Und den haben wir, wie gesagt, für ein Interview bekommen. Das haben wir über Skype geführt. Deswegen ist die Tonqualität auch nicht ganz so prickelnd. Kotin hat uns erzählt, was gerade in dem Berg passiert. Und ich habe ihn natürlich, als er die Geschichte mit den Dieselgeneratoren erzählt hat, habe ich ihn auch gefragt, was denn passieren würde, wenn jetzt plötzlich nur noch diese Notstromaggregate laufen würden?
Die Dieselgeneratoren wurden vorher noch nie so lange benutzt. Wir hoffen, dass sie 10 Tage am Stück halten. Und wenn, dann brauchen wir danach noch mehr Kraftstoff. Aber wir haben große Probleme, den Diesel in diesen Kriegszeiten dorthin zu bringen. Außerdem brauchen wir sehr viel Diesel. Für jeden Tag sind es rund 200 Tonnen.
Was Kotin da gerade angesprochen hat, also dass es logistische Probleme gibt, ist ein generelles Problem. Also das ist nicht nur die Frage, wie kommt denn eigentlich der Diesel dahin, den man im Notfall brauchen würde, um die Generatoren weiterlaufen zu lassen. Wir hatten auch vorher gesprochen mit Feuerwehrmenschen in Saporischschja. Und diese Feuerwehrleute haben erzählt, dass sie auch noch nicht mal einen grünen Korridor oder sowas haben, also ein ausverhandeltes Gebiet, wo man einfach durchfahren kann, ohne beschossen zu werden, weil die Russen sich wohl, so sagten diese Feuerwehrmenschen, weigern würden, einen solchen Korridor einzurichten. Das heißt, wenn es da wirklich zu einem Notfall kommen würde, sagten uns diese Menschen, dann wüssten sie gar nicht, wie sie an das Werk herankommen. Also das ist ein generelles Problem, dass es da offensichtlich zwischen den ukrainischen und russischen Streitkräften selbst für den Fall eines Notfalls bislang noch gar keine Absprachen gibt. Und auch das macht die ganze Situation natürlich ein bisschen gefährlicher. Kotin, also der Präsident von Energoatom, er hat uns auch erzählt, und das knüpft an das an, was uns dieser Ingenieur unter dem Deckmantel der Anonymität erzählt hat. Kotin hat uns auch erzählt, wie die russischen Besatzer mit dem Personal auf der Anlage umgehen.
Yeah, it is a very bad treatment. From time to time they captured our personal.
Sie behandeln unser Personal sehr schlecht. Immer wieder entführen sie auch Leute, wenn sie zu ihrer Schicht kommen oder wenn sie von der Arbeit nach Hause gehen. 200 Menschen sind schon festgenommen worden. Bei manchen wissen wir aber nicht, was passiert ist, und wir haben auch keine Nachricht von ihnen. Manche wurden getötet, manche geschlagen. Wir wissen auch von Folter. Die Russen bringen den Krieg hierher, was verrückt ist und niemand will das, aber sie machen weiter.
Wenn Wir haben jetzt von Menschen, man muss immer natürlich sagen, die beleuchten die ukrainische Seite oder haben die Auffassung der ukrainischen Seite, aber mit Leuten gesprochen, die sehr genau wissen, was auf dieser Anlage, dem größten Atomkraftwerk Europas, passiert. Sie haben uns erzählt, was für Gefahren da möglicherweise lauern. Und übrigens haben wir auch mit Anwohnerinnen und Anwohnern gesprochen, in Dörfern in ungefähr 10 Kilometer Entfernung von diesem Berg. Und auch die waren natürlich sehr, sehr verängstigt. Sie sagen, wir leben seit vielen Jahren mit diesem Atomkraftwerk, aber wir haben beispielsweise Tschernobyl noch sehr gut im Hinterkopf, gerade die älteren Menschen. Dieses Werk, was in den 80er Jahren hochgegangen ist und eben der erste Super-GAU eines Atomkraftwerks weltweit war. Und sie sagen, wir wollen auf gar keinen Fall, dass Tschernobyl sich wiederholt. Und das sind Menschen, die uns auch erzählt haben, dass sie im Grunde genommen jedes Mal, sobald sie hören, wie dort geschossen wird in der Umgebung des Atomkraftwerks, Stoßgebete in den Himmel schicken und sagen, oh Gott, bitte lass es nicht das AKW sein. Also die Gefahr, dass da was passiert, ist zumindest aus ukrainischer Sicht relativ groß. Und wir wollen das aber auch nochmal aus deutscher Sicht eingeordnet bekommen von jemandem, der etwas neutraler auf die Sache guckt. Und das ist in unserem Fall Heinz Mittal. Heinz Mittal ist ein ausgewiesener Experte, was das Thema Sicherheit von Atomkraftwerken angeht. Er arbeitet für die Umweltschutzorganisation Greenpeace und mit Mittal habe ich eben darüber gesprochen, wie er die Situation im AKW Saporischschja einschätzt. Hören wir in das Interview rein.
Wenn wir jetzt über Saporischschja sprechen, was ist denn da aktuell, also zu dem Zeitpunkt, wo wir miteinander sprechen, Mitte September, in Ihren Augen die größte Gefahr?
Ja, man sieht eigentlich ein gewisses Auf und Ab. Also besonders kritisch ist natürlich ein direkter Beschuss. Aber dadurch, dass man davon ausgehen kann, dass nicht wirklich ein Super-GAU provoziert wird, ist das sozusagen nur eine schlimme Situation. Die andere ist, ein Atomkraftwerk braucht auch im ausgeschalteten Zustand Strom zur Kühlung. Und hier wurden ganz gezielt auch Stromleitungen zerstört. Der Hintergrund ist hier vielleicht, dass Russland das Kraftwerk an das russische Stromnetz mit der Krim verbinden will. Dafür muss es erst vom ukrainischen getrennt sein. Und hier erleben wir halt immer wieder Unterbrechungen der Stromversorgung, der 750.000 Volt Leitungen. Jetzt wurde wieder eine hergestellt. Also es ist jetzt wieder etwas stabiler als noch vor wenigen Tagen. Aber es ist hier ein Auf und Ab, weil das Kraftwerk sehr umkämpft ist.
Gut, nehmen wir mal an, der Strom fällt tatsächlich aus. Was könnte denn da schlimmstenfalls passieren?
Na, wenn der Strom komplett ausfällt, ein Reaktor muss auch im abgeschalteten Zustand gekühlt werden und auch die, die schon länger abgeschaltet sind, müssen noch gekühlt werden. Das heißt, erstmal hat man noch Reserveleitungen. Es gibt in der Nähe ein Heizkraftwerk, das mit einer 330.000 Volt Leitung auch verbunden ist, sozusagen eine Notstromleitung. Die wurde zum Teil auch schon beschädigt, dass dann wirklich eben auf Notstromdiesel zurückgegriffen werden muss. Das sind gewaltige Energiemengen, die bereitgestellt werden müssen. Also es gibt dann etwa 20 Notstromdiesel, die brauchen aber etwa 200 Tonnen Diesel pro Tag für 10 Tage ist etwa vorgesehen. Wenn dieser Vorrat aber aus ist, dann wird es tatsächlich schwierig mit der Kühlung und dann kann es zum Erhitzen des Kernbrennstoffes und letztlich auch zu Kernschmelze und großen Freisetzungen kommen. Das ist eine ernste Situation.
Nehmen wir mal an, dieses Worst-Case-Szenario tritt ein, was wir ja alle nicht hoffen. Was könnte uns denn passieren? Also welche Gefahr droht uns in Westeuropa? Müssen wir uns da Sorgen machen oder wie ist die Lage einzuschätzen?
Also der Reaktor ist auf jeden Fall ein anderer Reaktortyp als der in Tschernobyl. In Tschernobyl hatte man einen Graphitkern, der ins Brennen geraten ist und daher die Radioaktivität in große Höhen verfrachtet hat. Und gleichzeitig hatte man noch Ostwind, das, obwohl man eigentlich über 1000 Kilometer entgegen der üblichen Windrichtung liegt, hier große Kontaminationen auch in Europa hatte. Das ist schon eher unwahrscheinlich für den Reaktor in Saporischschja. Da ist die Freisetzungshöhe nicht so hoch. Deswegen ist, denke ich, auch die Verbreitung regional, aber das können schon auch einige hundert Kilometer sein. Aber hier wäre wahrscheinlich Russland mehr betroffen. Das ist doch die Hauptwindrichtung. Also die Ukraine selbst und Russland wären am meisten betroffen von tatsächlich einem schweren Reaktorunfall in Saporischschja.
Was könnte man denn in so einem Notfallszenario eigentlich machen?
Also man hat beobachtet, dass bei einem Reaktorunfall es durchaus viele Tage zu Freisetzungen kommt. Also in Tschernobyl waren es etwa 10 Tage, wo erhebliche Freisetzungen waren. Am Schluss hat sich sogar noch mal wieder erhöht. Auch in dem Reaktorunfall von Fukushima ging es über wenige Wochen, wo auch erhebliche Mengen Radioaktivität freigesetzt worden sind. Insofern hat man dann auch eine sehr wechselnde Wetterlage, so dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass man sozusagen gar nicht betroffen ist. Aber letztlich würde es nicht die Dimensionen von Tschernobyl erreichen, das denke ich. Wobei man aber auch sagen muss, insgesamt gibt es ja dort 6 Reaktoren. Also wenn ein gezielter Angriff erfolgen würde, dann könnten auch Brennelemente, Lagerbecken, die sehr viel Radioaktivität beinhalten, auch in ein Freisetzungsszenario kommen. Also das ist nach oben hin doch auch noch offen, aber dann schon recht unwahrscheinlich.
Okay, Herr Smetal, also die Situation mag vielleicht für uns nicht ganz so bedrohlich sein. Gleichwohl ist es natürlich eine, das haben Sie ja ausskizziert, eine sehr, sehr bedrohliche Situation, insbesondere für die Menschen in der Ukraine, aber auch in Russland. Was muss denn passieren, damit es eben nicht zu so einem Worst-Case-Szenario kommt? Was kann die internationale Gemeinschaft möglicherweise machen? Also was muss da in diesem Kraftwerk passieren in Saporischschja?
Im Prinzip schon auch das, was die Internationale Atomenergieorganisation vorantreiben möchte, eine Entmilitarisierung des Kraftwerksgeländes, letztlich eine Rückgabe an die sozusagen richtigen Besitzer, an die Ukraine und ein Rückzug der russischen Truppen von diesem Gebiet, letztlich auch dann von der gesamten Ukraine. Aber jetzt, wenn es um Atomkraftwerk geht, ist dieser Zustand eigentlich wirklich sehr unhaltbar, dass ukrainische Bedienmannschaft unter russischer Besatzung hier eine ganz schwierige Aufgabe löst und gleichzeitig die Kraftwerke beschossen werden, vom Netz getrennt. Also es braucht eine Entmilitarisierung und eine Rückgabe des Kraftwerkes an die Ukraine.
Sie haben gerade die Belegschaft angesprochen, dieses Atomkraftwerkes. Wir haben gehört von dem Präsidenten von Energoatom, aber auch von dem Bürgermeister von Energodoha, dass die Belegschaft zum einen, die da ist, nicht sonderlich gut behandelt wird von der russischen Besatzung, zum anderen aber auch, dass statt der ehemals 11.000 Mitarbeitenden dort nur noch 1.000 arbeiten. Was bedeutet das denn eigentlich für die Sicherheit von so einem AKW?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr kritische Situation. Die an die Bedienmannschaft eines Atomkraftwerkes sind ganz besondere Anforderungen gestellt. Das hat sich auch in anderen Situationen gezeigt. Zum Beispiel der Reaktorunfall von Three Mile Island in Harrisburg 1979 ist auch dadurch passiert, dass die Bedienmannschaft den Reaktorzustand nicht richtig interpretieren konnte, weil ein Ventil nicht geschlossen hat und man eben nicht direkt Blick auf den Reaktor hat, sondern nur Anzeigen interpretieren muss. Und hier ist eben sehr hohe Anforderungen gegeben, die die derzeitige Bedienmannschaft nicht erfüllen kann. Die sind derartig gestresst durch die Besatzung. Familienmitglieder sind nicht erreichbar. Es sind sicherlich auch die Wartungsarbeiten nicht planmäßig durchführbar, Ersatzteile. Das heißt, wir haben auch, wenn jetzt, sage ich mal, es fast wie Normalbetrieb ausschaut, schon lange keinen Normalbetrieb mehr. Und wir wissen in der Nukleartechnologie, wie wichtig die Sicherheitskultur ist. Und die ist ja überhaupt nicht mehr vergleichbar mit normalen Betrieben.
Herr Smetal, wir haben jetzt viel über die Gefahren gehört, die von diesen Kampfhandlungen ausgehen, um das Atomkraftwerk Saporischschja, aber generell eben auch für andere Atomkraftwerke in der Ukraine. Wir erleben während des Ukraine-Krieges, auch aufgrund der dadurch entstandenen Energiekrise, die Diskussion in Deutschland über die Frage Renaissance der Atomkraft. Wenn Sie jetzt auf die Geschehnisse in der Ukraine blicken, was halten Sie von diesen Diskussionen und wäre es wirklich schlau, zurück zur Atomkraft zu gehen?
Nein, sicherlich nicht. Also wenn Europa sich im Krieg befindet, dann sollte auch Europa keine Atomkraftwerke betreiben. Es ist ja so, dass letztlich das auch ein Eskalationsszenario ist. Zum Beispiel hat es ja in Frankreich Überflüge mit Drohnen gegeben. Alle wesentlichen Atomanlagen wurden mit Drohnen ausgekundschaftet, zum Teil viele Anlagen gleichzeitig, trotz großem Einsatz der französischen Polizei und mit militärischem Radar konnten die Hintergründe dieser Ausspionage nicht geklärt werden. Das war ein halbes Jahr, nachdem der Ukraine-Krieg begonnen hat, 2014 nach der Besetzung der Krim, ein halbes Jahr nach Besetzung der Krim. Das heißt, wir wissen nicht, ob hier vielleicht sogar schon bestimmte Sachen in Vorbereitung sind für eine mögliche Eskalierung. Also Atomkraft bietet immer ein enormes Risiko, ein Land zu destabilisieren. Und insofern sollte Deutschland auch unbedingt bei dem Atomausstieg bleiben. Übrigens steigt Belgien ja auch. Die schalten jetzt am 23. September einen Reaktor ab und dann bis 1. Februar noch einen zweiten und drei weitere dann auch bis 2025. Das heißt, insgesamt geht die Atomkraft in Europa zurück und hier sollte Deutschland unbedingt bei seinem Plan bleiben.
Das war Heinz Mittal, der Atomexperte der Umweltschutzorganisation Greenpeace. Und er sagt zwar von den Kämpfen um Saporischschja, dieses große Atomkraftwerk in der Ukraine, dem größten in Europa, geht möglicherweise keine direkte Gefahr aus für die Menschen in zumindest Westeuropa, sehr wohl aber für die Menschen in der Ukraine, in Russland und im östlichen Europa. Und er sagt ganz eindeutig, die Russen müssen sich da rausziehen. Es darf nicht sein, dass in solchen gefährlichen Anlagen gekämpft wird. Er sagt auch, dass die Diskussionen, die wir in Deutschland führen, möglicherweise also eine Renaissance der Atomkraft, dass die möglicherweise verfehlt sind. Grundsätzlich ist es natürlich totaler Wahnsinn, dass in solchen Anlagen gekämpft wird, und natürlich sind solche Anlagen auch für sowas nicht gemacht. Und deswegen nochmal vielen Dank, Herr Smittal, für die Einordnung.
Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Wenn euch der Podcast gefällt, wie gesagt, dann empfehlt uns gerne euren Freundinnen und Freunden, Bekannten, Verwandten oder wem auch immer. Folgt uns kostenlos bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder dort, wo ihr uns gerade zuhört. Beim nächsten Mal werden wir uns übrigens mit der Frage beschäftigen, wie halten Paare das eigentlich aus, wenn sie über einen ganz langen Zeitraum getrennt sind. Das sind ja ganz viele Frauen und Kinder, sind am Beginn des Krieges rausgegangen aus der Ukraine, sind in Deutschland oder in anderen Ländern untergekommen. Die Männer sind vor Ort geblieben und da wollen wir der Frage auf den Grund gehen, wie Paare das überstehen. Auf bald. Tschüss.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NAZ.